Herzlich willkommen zum Stadtgespräch, der Passau-Podcast mit Matti Weigl
und Johannes Just.
So Matti, heute haben wir uns wieder in unserem Aufnahmestudio in die Räumlichkeiten vom Bürgerblick, unserem Medienpartner, eingefunden bei recht sommerlichen Temperaturen. Das ist jetzt auf alle Fälle mal der Anlass für uns beide, glaube ich, dass wir heute eine Folge produzieren, die vielleicht zeitlich ein bisschen hinter der letzten zurückbleibt, aber einige Themen haben wir ja doch auf der Agenda, weil wir letzte Woche ambitionierte Stadtratswoche mit einigen Ausschusssitzungen gehabt haben, weil wir heute noch ein Plenum vor uns haben. Also das ist dann zu guter Letzt auf alle Fälle ein guter Grund, dass wir zügig fertig werden, weil wir dann noch weiter müssen, gemeinsam Richtung Plenarsitzung. Was treibt uns denn da heute so um?
Na, es steht nur ein Thema auf der Tagesordnung, nämlich der ÖPNV, den wir in den letzten Folgen auch schon hinreichend beschlossen haben. Wir beide haben uns da im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür eingesetzt, dass die geplanten Kürzungen, so wie es angedacht waren, jetzt wohl erstmal nicht kommen, wenn der Beschluss heute so fällt, wie es vorgeschlagen wird. Und ich hoffe trotzdem, dass das jetzt nicht heißt Stillstand beim ÖPNV, sondern dass wir die nächsten Jahre, vor allem nach der Wahl, vorher wird man das Thema, kann ich mir schlecht vorstellen, glaube ich, eher nicht mehr aufreißen, aber dass man sich dann auch langfristig überlegt und vor allem auch mit den Menschen gemeinsam und eben nicht das über ihre Köpfe hinweg, dass das jetzt nicht alles umsonst gewesen ist die letzten Monate, dass vielleicht doch auch der ein oder andere Vorschlag, das da aus den Reihen der Stadtwerke gearbeitet worden ist, zukunftsfähig ist. Und ich denke, es wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen und ja, wir beide sind schon gespannt, wie lange die Sitzung heute dauern wird.
Ja, das, wie wir uns jetzt vorher getroffen haben, habe ich gleich gesagt, hey, heute wird doch eine relativ zügige Sitzung, was glaubst du? Und dann hat er schon angekündigt, naja, sie haben schon ein paar Redebeiträge vorbereitet, also es wird dann doch wieder ein bisschen Zeit ins Land gemein, aber für das sind wir gewählt und das nehmen wir gern, aber wir haben jetzt wirklich beschlossen für die heutige Folge, dass wir das Thema ÖPNV eigentlich dabei schon belassen, weil jetzt eben der Beschluss erst nach der Aufnahme folgt. Und wer sich da nochmal ganz detailliert informieren möchte, glaube ich, kann mit der letzten Folge 1 Stunde 20 ein ausführliches Für und Wider der Argumente sich nochmal zu Gemüte führen. Haben schon einige gemacht, da freuen wir uns recht, da waren die Hörerzahlen und Hörerinnenzahlen sehr erfreulich. Und da kommt dann sicherlich dann nochmal ein schönes Follow-up, wenn wir dann heute den Beschluss gefasst haben.
Und je nachdem, wie die Diskussion heute wird, ob es vielleicht doch noch die eine oder andere Überraschung gibt oder der Beschluss noch geändert wird, können wir dann ja auch in einer der nächsten Sendungen wieder darüber berichten. ÖPNV ist ja doch ein Dauerthema gewesen jetzt die letzte Zeit, deswegen schauen wir ins Sitzungsgeschehen rein, was letzte Woche so los war. Vor allem du warst ziemlich gefordert, aber los ging es mit unserer gemeinsamen Ausschusssitzung, nämlich Umwelt und Klima, unser Herzensanliegen.
Absolut.
Tagesordnungspunkt Nummer 1 war es, glaube ich, direkt. Nein, war erst Starkregen noch. Erst war diese Starkregengeschichte, wie bereitet man sich da vor, dass immer größere Niederschlagsmengen in kurzen Zeiträumen kommen? Da sind wir relativ gut aufgestellt nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Und dann sind wir ins Thema Balkonkraftwerke gekommen, wo du auch ein bisschen berichtet hast, hier ja auch schon live on air, als einer der Nutznießer dieses Förderprogramms, das eigentlich hätte auslaufen sollen, aber dann überraschende Wendung, auf was haben wir uns einigen können?
Ja, dass es nicht ausläuft. Also das war schon, würde ich sagen, ein kleiner Erfolg, den wir erzielt haben. Da merkt man einmal, also das, was wir mir auch predigen und auch hoffen, glaube ich, durch unsere Arbeit im Stadtrat auch zu leben, dass natürlich eine Gestaltungsmehrheit in der Opposition gibt, aber dass man in Sachthemen doch auch gut zusammenarbeiten kann. Und das hat da gut funktioniert. Wir haben ja dieses bestehende Förderprogramm ja im Podcast schon öfter gehabt, haben auch dafür Werbung gemacht, da kann man jetzt sagen, erfolgreich Werbung dafür gemacht, weil nämlich die Mittel, die dafür ursprünglich eingestellt worden waren, aufgebraucht wurden, was immer erfreulich ist, weil man kann sich als Politik viele Förderprogramme überlegen, wenn es dann am Schluss keinen interessiert und keinen in Anspruch nimmt, bringt es auch aber nichts, war hier nicht der Fall, also die Anlagen wurden dementsprechend eingebaut, installiert, angeschlossen und das Geld war dann fort. Und jetzt haben wir heute im Ausschuss schon die Position ergriffen, dass es jetzt schade wird, zum sagen, bis zu den nächsten Haushaltsverhandlungen, wo man über sowas wieder reden könnte, dass man jetzt einfach sagt, es gibt nichts mehr. Und haben wir uns dann auch mit unserem Oberbürgermeister, der dem Ausschuss ja vorsitzt, darauf geeinigt, dass fortgeführt wird. Ein bisschen adaptiert, sage ich mal. Man hat an der Fördersumme was gemacht, weil man schon der Realität ins Auge blickt, dass die Anschaffungspreise gar nicht mehr so gravierend sind für die Anlagen. Deswegen ist da ein bisschen übergegangen, ehrlicherweise. Und was man auch berücksichtigt haben jetzt bei der Fortführung des Programms, dass man nur mehr den Fokus auf Mieterinnen und Mieter legen. Weil für die ist das natürlich ein ganz schönes Vehikel, an der Energiewende zu partizipieren, weil ich da nicht die Option habe, mal auf mein eigenes Dach eine Voll-PV-Anlage zu bauen, sondern da halt dann wirklich mit diesem kleinen Instrument meinen Beitrag leisten kann und eben auch die ganzen Vorteile, die man gehabt haben mit, man geht ein bisschen energiebewusster vielleicht durch seinen Alltag und so, dass man das weiter nutzen kann. Ja, und ich glaube, da können wir schon stolz drauf sein, weil das war eine muntere Debatte, wo sie Vertreter von euch, Vertreter von uns zu Wort gemeldet haben und am Schluss war da die Stimmung so einhellig, dass wir die Fortführung beschlossen haben. Ein schöner kleiner Erfolg.
Absolut, also zum einen ist Geld da für 150 neue Balkonanlagen, eben mit dem Schwerpunkt auf Mieterinnen und Mieter, die vor allem davon profitieren sollen, nachdem es im ersten Förderaufruf vor allem die Eigentümerinnen und Eigentümer abgegriffen haben und ja, da immerhin auch schon fast 400 Balkonkraftwerke im Stadtgebiet installiert worden sind. Das ist sehr erfreulich und dass wir, die das initiiert haben, das natürlich gern weiterführen, ist eh klar. Aber ich glaube, gerade mit deinem Wortbeitrag und als dann klar geworden ist, dass das parteiübergreifend Unterstützung findet, war das eine gute Sache, dass wir uns da jetzt kurzfristig darauf geeinigt haben. Und ich bin gespannt, ob wir das bei den Haushaltsberatungen dann, was die Summe angeht und das nachhaltige Weiterfördern dieser Technologie, von der ich doch ein großer Fan bin und du jetzt mittlerweile auch, wird uns als Thema nur beschäftigen und vielleicht gibt es ja den oder die ein oder andere, die uns zuhört, die sich denken, Mensch, das erste Förderprogramm habe ich verpasst, aber wenn es jetzt noch mal was gibt, dann schreibe ich da meinen Antrag hier. Von der Bürokratie her war es ja nicht recht aufwendig, hast du erzählt.
Überhaupt nicht, also das ursprüngliche Verfahren war maximal einfach, wie gesagt, eher so Name, Vorname, Geburtsdatum, Kassenzettel, war so die Daten, die man einreichen hat müssen. Jetzt kann es vielleicht ein bisschen bürokratischer werden, dadurch, dass man eben dann vielleicht einen Mietvertrag oder so mitschicken muss, aber da muss ich sagen, wenn man dann dafür Fördergelder erhält, glaube ich, ist das auch noch ein Schritt, den man noch auf sich nehmen kann. Ja, und so ist das cool. Ich meine, ich bin ja schon auch dabei, was glaube ich dann auch in der Debatte durchgehen ist, freilich sind jetzt so die wenigen hundert Balkonkraftwerke in der Stadt passt jetzt nicht der totale Gamechanger, wenn es darum geht, wie wir uns da in Sachen Energiewende komplett perfekt aufstellen. Aber es ist eben ein kleines Vehikel, was man nutzen kann, wo man schauen kann, dass ein bisschen was vorangeht und wo man selber einen Beitrag leisten kann und sich am Schluss ein paar Euro sparen und ein bisschen da bewusster dann seinen Energieverbrauch gestalten kann und sich dann freuen kann, wenn man trackt und merkt, gerade bei den Sommertemperaturen, die wir jetzt haben, dass man da kräftig was einspeist und dann die Waschmaschine, der Kühlschrank oder so, wo wir sonst laufen, dann ist das eine coole Sache. Deswegen können wir da schon ganz glücklich damit sein. Und wenn es dann bei den nächsten Haushaltsdebatten wieder Thema wird und da vielleicht von eurer Seite oder von unserer Seite oder von wem auch immer weiterer Vorschlag zur Fortführung kommt, dann glaube ich, stößt man da bei mir auf alle Fälle auf offene Ohren und wirbe natürlich auch in meiner Partei für eine dementsprechende Position.
Bin ich gespannt, was rauskommt. Und ein weiteres kleines Vehikel hat uns beschäftigt in der Sitzung, nämlich der Mähroboter, beziehungsweise eher die Risiken, die für ihn ausgehen, was Igel angeht. Da haben wir einen Antrag schon vor einigen Monaten gestellt, dass man ähnlich wie andere Kommunen da ein bisschen darauf aufmerksam macht. Gibt zum Beispiel Städte, die haben ein Nachtmähverbot, dass die halt nur tagsüber unterwegs sind. Und auch wenn es gewisse Sensorik gibt und Technik, die Igel erkennen sollen, gibt es da halt immer wieder Unfälle, die meist tödlich enden. Und ja, da haben wir uns halt mit dem Thema Biodiversität, Artenschutz mal im weitesten Sinne ein bisschen auseinandergesetzt und die Verwaltung ist eh schon dran, da was zu erarbeiten, was ja die Gestaltung von Gärten angeht und das halt möglichst naturnah und tierfreundlich zu machen. Also auch das ist eine gute Sache. Und am Rande von der Debatte fand ich auch noch ganz spannend, hat der Paul Kastner, Kollege von der ÖDP und aktiv beim Bund Naturschutz, darauf hingewiesen, dass wir nicht nur bei Igel, sondern bei Wildtiere allgemein eine Riesenversorgungslücke haben. Egal, ob das geschützte Arten sind oder Wildtiere, die unterwegs sind und oft mal eben auch zu Schaden kommen, Vögel, die aus dem Nest rausfallen, verwaist sind, gepflegt werden müssen, da muss man teilweise relativ große Strecken zurücklegen und hat eben einfach eine Versorgungslücke in der Stadt. Und die ersten Anlaufstellen sind, glaube ich, frühestens im Landkreis, weil wir momentan überhaupt keine Strukturen dafür haben. Das ist was, wo er darauf hingewiesen hat, dass das ein zunehmendes Problem ist und was uns, denke ich, im Umweltausschuss auch noch beschäftigen wird. Aber auch das, hätte ich gesagt, ist ein Thema für eine unserer nächsten Folgen, wie wir denn eine bessere Zukunft für die Wildtiere und für die verletzten Tiere in der Stadt Passau sichern können.
Absolut, aber ich finde, da habt ihr auch eine schöne Initiative gehabt mit dem Igel-Antrag, nenne ich einmal, habe ich auch gern zugestimmt, weil es, glaube ich, da schon cool ist, wenn man da mit so einer Infokampagne, das ist jetzt der Auftrag an die Verwaltung, den sie ja eh schon quasi schon im vorauseilenden Gehorsam schon ein bisschen angerissen haben und dass man da eben versucht, da Besitzerinnen und Besitzer von so Mährobotern und darauf hinzuweisen, was für Herausforderungen, Probleme geben kann, wie man die Igel noch konsequenter schützen kann, ist doch eine nette Sache.
Und eine Geschichte fand ich ganz cool, dass sich die Verwaltung da wirklich aktiv damit beschäftigt hat, nämlich den Praxistipp, wer selber so einen Mähroboter im Garten hat, ist ja keine Schande, erleichtert den Arbeitsalltag. Und es gibt ja eben schon welche, die da Technik eingebaut haben, wenn man das einfach mal testen mag, würde der denn einen Igel erkennen oder da drüber fahren, kann man ihm einfach einen Apfel hinwerfen und wenn dann der Roboter drüber fährt und den Apfel zerhäckselt, dann da das so vermutlich auch mit dem Igel machen, aber wenn er das erkennt und umdreht und eine andere Strecke nutzt, dann scheint das zum Funktionieren. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, wenn man es vor allem tagsüber laufen lässt und nicht nachts, wo eben die meisten Tiere unterwegs sind, die da zu Schaden kommen können. Fand ja geschickt die Sache und waren wir uns Verwaltung, Opposition und Gestaltungsmehrheit einig. Haben wir durchwinken können, bis zu dem Zeitpunkt eine ganz angenehme und erfolgreiche Sitzung.
Ja, man merkt halt bei sowas vielleicht nur so der humoristische Aspekt der Debatte immer, dass man halt da dieses hehre Ziel hat aus politische Vertreter, aber dass man natürlich da die Zahlengrundlage nicht hundertprozentig wissen kann, weil dann ist schon die Frage, ja, glaube auch aus seiner Fraktion kennen wir ja, um wie viel Igel geht es denn da konkret, die Schaden nehmen wir durch mehr Robotern und dann spezifisch dann vielleicht durch mehr Roboter-Einsatz in der Nacht. Das weiß man natürlich nicht, weil es kann natürlich kein Mensch Nacht sein, weil so ein Igel, wenn dann verletzt ist, der wird sich dann auch irgendwie ins Unterholz zurückziehen und da jetzt etwa ein Luschiger, um die zum Zählen, ist wahrscheinlich nicht die nachhaltigste Strategie, aber ist auch gleich, weil dass diese Gefahr besteht und dass da sicherlich Igel zu Schaden kommen, ist ja zweifellos richtig und dass man da dann mit Informationen, nicht gleich mit Verbote, sondern mit Informationen und einer gewissen Sensibilisierung in der Bevölkerung einen Schritt wagt, ist doch hervorragend.
Das auf jeden Fall und das war auch schön, dass wir uns da eben mit Klimaresilienz, was Starkregen angegangen ist, mit Biodiversität, Artenschutz, mit dem Igelantrag, Balkonkraftwerke, mit Klimaschutz auseinandergesetzt haben. Nichtsdestotrotz, der Ausschuss Klima und Umwelt, früher hat er Umwelt und Energie geheißen, tagt eigentlich bloß zweimal im Halbjahr, das finde ich ein bisschen wenig verglichen mit anderen Ausschüssen und hat ja doch wichtige Aufgaben zu thematisieren, besprechen, beschließen und es war nicht nur schön, wenn wir mehr Sitzungen hätten, sondern wenn wir uns auch mit so Sachen wie Klimaschutzkonzept und Stand der Umsetzung, meinen Controlling-Bericht zu Gesicht bekommen, wie weit wir denn da sind mit den vielen, vielen Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, auch wenn wir nicht zugestimmt haben, weil es uns von Anfang an zu ambitionslos war, aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass man wenig ambitioniertes Konzept mit umso mehr Tatendrang dann umsetzt, dass wir da wirklich nennenswerte Fortschritte haben und weiterkommen, gerade auch was das Stichwort Hitzeschutz jetzt angeht, mit Blick auf die Temperaturen in der Woche, wird uns, denke ich, auch noch weiter beschäftigen, aber fand ich die letzten Sitzungen ein bisschen schade, dass das eher so ein kleines Randdasein geführt hat und man dann mal über einzelne Projekte was aus der Zeitung erfährt oder auch mal im Ausschuss einen kleinen Bericht kriegt, aber so dieser jährliche Sachstandsbericht, der eigentlich erfolgen sollte, nicht stattgefunden hat. Ich nehme an, der wird in der zweiten Jahreshälfte kommen, da werden wir dann sehr ausführlich, denke ich mal, diskutieren, das wird eine bestimmt längere Sitzung werden, aber das habe ich bei der Sitzung und auch bei der ersten in dem Halbjahr vermisst, dass wir über die Themen eigentlich gar nicht geredet haben. Und ich eigentlich davon ausgehe, wenn die Sitzung ist, ruckzuck fertig, weil eigentlich gar nichts groß Spannendes auf der Tagesordnung steht.
Ja, ich meine, den Sachstandsbericht, den hast du dann eh recht vehement eingefordert und da hat unser Oberbürgermeister in seiner weisen Weitsicht schon durchblicken lassen, dass den dann schon einmal kriegt. Aber mir ist immer gar nicht so sehr wichtig, was man den da konkret immer ganz engmaschig Berichte empfangen, sondern dass eben umgesetzt wird. Und da finde ich, war jetzt da in dem Thema schon auch einiges an Dynamik drin, aber das ist ja schön. Wie gesagt, wir haben halt die Temperaturen schon angesprochen und allgemein die klimatischen Herausforderungen in unserer Stadt. Da gibt es schon Handlungsbedarf und ich glaube, da ist der Ausschuss ein gutes Instrument dafür und da muss ich jetzt auch sagen, jetzt kennt man ja schon einige Ausschüsse und wie die Zusammenarbeit da so läuft und da finde ich das im Klima- und Umweltausschuss eigentlich ganz gewinnbringend. Da kann man gut miteinander umgehen. Weil wie man in manchem Ausschuss einmal gewinnen kann, so kann man in manchen anderen Ausschüssen dann verlieren. Gell? Letzte Woche, wie der Matti hat es schon angedeutet, habe ich wirklich ein recht toughes Programm gehabt mit 3 Einsätzen in Stadtratsmission. Dann kurz nach dem Klima- und Umweltausschuss ist dann der Wirtschaftsausschuss, Wirtschaft und Marketing gewesen. Und da war ich, haben wir auch schon mal in einer der ersten Folgen davon berichtet, mit meinen Christkindlmarktanträge auf der Agenda. Das ist auch dann so witzige Seitenbemerkung bei so einem Stadtratsgeschehen, gell, da schreibst du irgendwann im Februar, März einen Antrag, dann ist er jetzt auf der Agenda. Ich finde jetzt von der Bearbeitungszeit eigentlich noch ganz okay, aber hat dann natürlich dazu geführt, dass wir uns da am Nachmittag bei 34 Grad gefühlt Gedanken darüber gemacht haben, wie lange man eigentlich Glühwein trinken darf. Und das hat natürlich dann da in der Atmosphäre jetzt nicht den allergrößten Druck, glaube ich, geistig entfacht bei den anderen Ausschussmitgliedern. Zusammenfassen kann man sagen, ich habe 2 Anträge gehabt. Das ist um die Musik am Christkindlmarkt gegangen und um die Öffnungszeiten. Musik war voller Erfolg. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, aber wie gesagt, für die detaillierte Darstellung gerne nochmal in die ersten Folgen einhören. Ist darum gegangen, weil die GEMA klangt recht gut zu bei so der musikalischen Beschallung von so Christkindlmärkten. Und mein Wunsch war eben schon, dass das Geld, was man da für die GEMA investiert, dann eben nicht in so die 0815 Christmas Song Playlist fließt, sondern in regionale Musikgruppen, Chöre und so weiter, die dort auftreten können. Besucherinnen und Besucher locken, Angehörige, Leute, die Chöre und die Musikgruppen kennen. Und weil das einfach ein bisschen noch schönere, noch beschaulichere Weihnachtsatmosphäre kreiert. Und da war das Entgegenkommen vom Ausschuss, von deinen Kollegen, genauso wie von allen anderen, sehr, sehr groß, dass wir sogar eigentlich über die Beschlussvorlage hinausgegangen sind und gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall. Wir verhandeln aber auch nochmal mit der GEMA, ob man da preislich nicht irgendwas ein bisschen tragen kann, damit wir noch mehr Tage so ein schönes Musikangebot gewährleisten können, weil das Bittere ist quasi, dass die GEMA heute halt die Gesamtfläche des Domplatzes zur Berechnung hernimmt. Und dann ist es natürlich relativ teuer, sehr schnell, aber da war schon eine hellige Meinung, dass das wichtig ist, dass man da diese Atmosphäre herstellen kann.
Und wichtig ist, glaube ich, auch, viele Stadträtinnen und Stadträte haben ja so eine Beauftragtenfunktion nur für irgendwas. in deinem Fall für den Christkindlmarkt, dass man da nicht nur einen Titel hat, mit dem man sich schmückt, sondern wirklich auch um die Anliegen kümmert. Und ich glaube, dass du das jetzt auf die Agenda gebracht hast mit dem musikalischen Teil deines zweigeteilten Antrags, auch erfolgreich gewesen bist, auch im Austausch warst mit den Leuten, die es betrifft, ist eine gute Sache. Und ja, wird uns bestimmt auch noch beschäftigen, spätestens dann, wenn es wieder kälter wird, man mehr Lust auf Glühwein hat und wenn dann der ein oder andere Kollege oder die Kollegin selber am Christkindlmarkt steht und sie denkt, Mensch, jetzt wenn es noch eine Stunde länger geht, dann war es vielleicht doch nicht so verkehrt, vielleicht beschließen wir es ja dann nächstes Jahr.
Genau, das ist mir ja eh schon da nahegelegt worden oder vorgeworfen worden, dass der Antrag jetzt ins Jahr kommt, von mir ja nicht, weil ich ja noch nicht so lange dabei bin, aber das ist ein Thema, womit man sich regelmäßig auseinandersetzt. Finde ich ja gut, weil es ja jedes Jahr ein Großevent in der Stadt Passau ist, deswegen finde ich das da jetzt überhaupt nicht problematisch, aber du hast das schon angedeutet, war jetzt der Wein noch nicht so erfolgreich. Mein Vorschlag war ja, dass man diese Karenzzeit quasi 30 Minuten nach hinten schiebt, dann hat man nochmal eine halbe Stunde zum Becher rückgegeben und hätte somit quasi bis 21 Uhr bzw. 22 Uhr an die Wochenenden eine Aufenthaltsqualität am Christkindlmarkt. Mein überragendes Feedback aus der Bevölkerung, überall wo ich unterwegs bin, werde ganz, ganz oft auch bei diesen Temperaturen auf dem Christkindlmarkt angesprochen und da bilde ich mir schon ein, dass das gerade aus Kundinnen- und Kundenperspektive ein Wunsch war, der absolut da ist. Haben wir auch schon dargestellt bei den Schausteller, Firanten, Marktkaufleute, ist ein gemischteres Bild. Da hängt es natürlich davon ab, bin jetzt auch gerade der, der dann später noch Glühwein verkaufen kann, der das freien, wenn es länger offen wird, bin ich der, der jetzt eher Krippenfiguren verkauft, der macht wahrscheinlich bis 22 Uhr kein Mordsgeschäft mehr. Deswegen ist da die Meinung durchaus ambivalent gewesen und ist auch in Ordnung, aber mein vordergründiger Vorschlag war eben, dass man nochmal eine Befragung bei den Marktkaufleuten durchführt und wirklich dieses Alternativmodell konkret auch zur Auswahl stellt. Hat leider keine Mehrheit gefunden, weil so ist Demokratie, muss man damit leben. Aber ich bleibe da trotzdem dran. Wir schauen uns jetzt das heuer nochmal ganz genau an, wenn dann der Christkindlmarkt wieder stattfindet. Und ja, der Austausch, wie du gesagt hast, ich bin jetzt da dafür zuständig. Und den Austausch mit den Leuten, die dann vor Ort das Angebot gewährleisten, ist wichtig und mache ich ja weiterhin. Aber trotzdem, Veranstalter vom Christkindlmarkt ist die Stadt Passau und von dem her ist es eine Entscheidung, die wir mir treffen können. Und die hat jetzt der Ausschuss getroffen. Da lebe ich jetzt da auch damit, wenn mir vielleicht dann die ein oder andere Argumentation nicht ganz so schlüssig erschienen ist. Aber mei, so ist es.
Und es wird, höre ich raus, vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass uns der Christkindlmarkt hier beschäftigt, da ja eben der Christkindlmarkt-Beauftragte, und vielleicht bist du es ja auch noch nächstes Jahr, zumindest noch zum nächsten Christkindlmarkt, das ist fix, dann schauen wir, wie es nach der Wahl im März weitergeht, aber wird uns sicherlich auch beschäftigen, bevor wir zu anderen Großevents und Highlights kommen, ist sitzungsmäßig nur der Bauausschuss angestanden, das ist einer der Ausschüsse, der relativ häufig tagt, allerdings nicht immer große Highlights drin hat, da geht es halt um einzelne Baugebiete und Bauvorhaben, wie der Name schon vermuten lässt. Aber auch da waren ein paar Themen drauf, oder relativ große Tagesordnung mit vielen Themen drauf, aber ein paar Themen drauf, die relevant genug sind, dass du auch kurz darüber berichten kannst.
Ja, also da war wieder Stadtrats-Insight, gell? Also beim Bauausschuss ist Tagesordnung eigentlich immer am längsten, aber geht jetzt meistens am schnellsten. Und da merkt man halt, das ist eigentlich Kommunalpolitik at its best, weil da geht es dann nicht um große politische Richtungsentscheidungen, bin ich jetzt für erneuerbare Energien oder dagegen oder bin ich jetzt für Veranstaltungen in ausschweifender Form oder nicht, sondern da geht's konkret, der und der möchte es bauen, sind wir dafür, sind wir dagegen, gibt's Probleme bei dem Bauvorhaben, ist dort Feuerwehrzufahrt geregelt, keine Ahnung, solche klassischen Sachen, über die man sich da unterhält. So auch in diesem Bauausschuss letzte Woche. Die einzige Grundsatzdebatte, die wir ein bisschen geführt haben, und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, war so, wenn es um die Anschaffung von neuen Gerätschaften, von Unimogs oder Ähnlichem geht. Weil da verfolgt die Stadt Passau so die Strategie, dass man hauptsächlich auf Leasing setzt, um eben da die Kosten stabil zu halten und zu wissen, worauf man sich einlässt. Und gerade wenn dann wieder Neuanschaffungen nötig werden daten oder was kaputt geht, dass man da dann wieder die Mittel hat, dass man da schnell einen Ersatz gewährleisten kann. Und da war dann schon die Debatte, macht man das prinzipiell bei allen Gerätschaften oder macht man das bloß bei, sage ich mal, recht störanfällige oder recht reparaturanfällige Geräte und bei Sachen, wie jetzt gerade dieser beispielhaft gewählte Unimog, wo ich sage, wenn der ordentlich gepflegt ist, dann hält der eigentlich auch länger wie den Leasingzeitraum durch, soll man dann den nicht eher kaufen. Und das ist recht munter diskutiert worden, haben viele Kollegen was dazu zum Sagen gehabt und ja, also war jetzt da noch nicht vorher, vor der Debatte noch nicht tief drin im Thema, aber mir scheint es schon auch vernünftig, sich zum Überlegen, ja gut, die einzelnen Sachen dann konkret anschauen und da keine Pauschalentscheidung treffen, nicht sagen, wir leasen alles oder wir kaufen alles, sondern dann je nach Notwendigkeit und der Beschaffenheit des Geräts dann zum Entscheiden. Aber da wird sich wohl der Finanzausschuss damit auseinandersetzen, weil das haben wir dort auch gelernt, dass das dann dort eher Entscheidung ist, die zu treffen ist, aber jetzt gibt es ja Stadträte, die in beiden vorhanden sind und gerade da aus der Opposition hätten sie da, glaube ich, schon zwei gefunden, die jetzt da gemeinsam aktiv werden wollen.
kann mich noch erinnern, dass ich vertretungsmäßig ein paar Mal in dem Ausschuss war und auch Entscheidungen da mitgetroffen habe, wo es um solche Leasinggeschichten ging. Man muss ja dazu wissen, die Stadt hat einen relativ großen Fuhrpark. Zum einen ganz normale klassische Dienstwagen, aber eben auch beim Bauhof, bei der Stadtgärtnerei relativ viele Spezialfahrzeuge. Und da schlackert man echt mit die Ohren, wie hoch da die Leasinggebühren teilweise sind und dass es trotzdem laut Verwaltung sich immer noch mehr rechnet, als so ein Ding sich selber zum Kaufen. Mei, das eine ist das Nachhaltigkeitsargument. Ist es denn für das Fahrzeug wirklich besser, wenn es geleast wird und dann, sobald es ein paar Jahre auf dem Buckel hat und die ersten Reparaturen notwendig werden, tritt man es wieder ab und liest sie das nächste. Wenn ich mir es selber kaufe und gut darauf aufpasse, wir haben zum Beispiel einen orangen VW-Bus beim Bauhof rumfahren mit einem H-Kennzeichen. Ich persönlich freue mich wahnsinnig drüber, wenn ich den sehe und halt ein Fahrzeug jahrzehntelang im Dienst der Stadt steht.
Ein E-Auto wird es aber nicht sein, oder?
E-Auto wird es nicht sein, aber ist ja auch nachhaltig, wenn ich so ein Fahrzeug halt auf eine möglichst hohe und lange Lebensdauer hernehme und dann rechnet sich ja der Kauf umso mehr, wenn ich lang was davon habe. Aber das Wartungs- und Kostenargument kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Was mir bei der Leasing-Geschichte noch ein bisschen abgeht, ist, dass man sich dann vielleicht überlegt, wenn das Fahrzeuge sind, die eh viel Zeit einfach dann auf dem Hof stehen und jetzt nicht jeden Tag unterwegs sind, ob man sich dann nicht mit den Nachbargemeinden irgendwie zusammen oder ob man da nicht irgendein innovatives Modell findet, dass man sich dann miteinander kauft, auch die Wartungsgebühren miteinander hat und sich das dann halt so aufteilt, dass man miteinander günstiger hinkommt, das aber trotzdem in kommunaler eigener Hand ist und man schaut, dass man es auf eine möglichst lange Lebensdauer nutzen kann. Und eben nicht horrende Leasinggebühren dafür zahlt, weil das, glaube ich, schon, wenn man den kompletten Fuhrpark nur noch auf Leasing umstellt, ja, ganz schön hohe Beträge sind, die da zusammenkommen. Aber auch das ein Dauerbrenner und sicherlich noch nicht vom Tisch jetzt nach der Debatte.
Das Problem bei der Mehrfachnutzung, das haben auch ein paar, glaube ich, dann schon erdacht, auch, ist, dass gerade bei denen, die wir jetzt am Donnerstag drauf gehabt haben, waren halt auch viele dann für den Winterdienst notwendig oder haben da eine Rolle gespielt und da ist halt ein Grappelet, weil da hatten sie dann alle brauchen. Deswegen ist das da immer gar nicht so schwierig, dann glaube ich zum Eintakten, ist aber natürlich auch eine Richtung, in die man denken kann. Aber das war auf alle Fälle spannend und da darf man dann natürlich auch gerne berichten, wenn es dann im Finanzausschuss vielleicht da mal zu einem Antrag kommt, der anscheinend sogar parteiübergreifend dann vielleicht eingebracht wird und dann gibt es da sicherlich noch mehr schöne Debatte. Aber auf alle Fälle ist es eine große Kostenfalle für eine Kommune, das auf jeden Fall, weil da große Beträge fließen. Hat, glaube ich, auch haushalterische Gründe, warum es teilweise so gehandhabt wird, wie es jetzt ist. Kommt immer drauf, ob es dann im Haushalt quasi für Investitionen oder für Verwaltung, je nachdem, ob es Leasing oder Kauf ist. Aber genau, da bleiben wir dran. Aber ich glaube, so diese lebensneue Perspektive, dass man sagt, okay, man schaut sich auch, wie lange kann ich das Ding hernehmen, was ist das Nachhaltigste und auch das finanziell Sinnvollste, dem werden sie dann schon viele verschreiben können, geht davon aus.
Und ich finde es insofern auch ein ganz spannendes Thema, weil, mei, das sind irgendwo Fahrzeuge, die unterwegs sind, die man vielleicht hin und wieder mal vereinzelt wahrnimmt, vor allem wenn es eben so ein alter Oldtimer-VW-Bus ist, in auffälligem Orange. Aber wie hoch der Nutzen ist, den wir in der Bevölkerung davon haben. Von einem Kanalreinigungsfahrzeug, da freue ich mich jetzt nicht, wenn ich sehe, da steht kein Kind da und ist total fasziniert. Aber ich bin froh, wenn ich durch die Stadt und nicht überall unangenehme Gerüche in der Nase habe, weil es aus der Kanalisation rausstinkt. Ich bin froh, wenn im Sommer alles bliert, weil die Stadtgärtnerei mit ihren Tankfahrzeugen unterwegs ist und bewässert, davon auch nicht wenig, sondern eher mehr zurzeit. Und wenn ja, die Stadt einfach läuft und dafür braucht es eben auch diesen Fuhrpark und Leute, die das am Laufen halten und es ist wichtig, dass man das Geld auch investiert, aber ist das, glaube ich, ziemlich unterschätzt und auch ein kleines Wahrnehmungsproblem, wie viel Geld und Personalaufwand wir da eigentlich reinstecken und ob man da vielleicht schon noch die ein oder andere Stellschraube drehen kann, da müssen wir das ein bisschen optimieren, wobei mit dem Wort Optimierungen bin ich jetzt nach der ÖPNV-Einsparungsgeschichte ein bisschen vorsichtig, dass da kein Etikettenschwindel dahinter ist.
Niemals.
Aber ich bin zuversichtlich, dass der Bauausschuss da auch in Zukunft gute Lösungen findet.
Aber jetzt weiß ich nicht, Matti, wie es dir geht. Jetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin in die Sommermonate, bietet sich ja da viel Gelegenheit auf verschiedene Veranstaltungen, Festl und so weiter. Wäre ich ganz selten auf Unimox, Igel, Balkonkraftwerke angesprochen, sondern man merkt einfach, die Wahl rückt näher. Man wird viel auf Personal angesprochen. Die Gerüchteküche brodelt. Man hört aus verschiedensten Ecken verschiedene Pläne für die Kommunalwahl nächstes Jahr und da haben die Grünen jetzt schon mal den ersten kleinen Dienst erwiesen, weil es Gerüchteküche quasi gestoppt haben, weil ich habe jetzt schon zumindest einen Empfehlungsbeschluss hinsichtlich der OB-Kandidatur getroffen.
Richtig, wir haben uns mit Vorstand, Fraktion und auch der Grünen Jugend hinter Stefanie Auer als Kandidatin gestellt, die schon 2020 für uns kandidiert hat, damals noch als Neueinsteigerin in der Kommunalpolitik, jetzt auch mit einigen Jahren Erfahrung, die wir sammeln haben können in die letzten Jahre und die werden wir unseren Mitgliedern vorschlagen. Das Ganze wird basisdemokratisch dann entschieden am 10. Juli. Ob es noch weitere Bewerberinnen und Bewerber gibt, ist noch offen Und auch bei euch fallen ja dann kurz drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Würfel, wer von den beiden Amtierenden, also Andreas Rother oder Jürgen Dupper, 2026 sich bewerben wird.
Absolut, ja, vielleicht noch ganz kurz zu euch, das ist mir natürlich lieber wie über einen eigenen Laden zum Reden, aber so viel auch dazu, wenn man schon mal diese Prozedere hin zu so einer Kandidatur diskutiert und ich habe damals schon ein bisschen so humorvoll angemahnt, dass so dieses hohe Lied der Basisdemokratie, das mag ich an die Grünen total und finde ja gut, aber am Schluss werden dann natürlich im Vorfeld Empfehlungsbeschlüsse gefällt, so wie es jetzt in dem Fall auch passiert ist und dass dann das nicht komplette Tabula Rasa Wild West-Situation in der Basis ist, sondern dass man dann als Fraktionsvorsitzende, als Bezirksrätin, dann da schon als letztmalige Kandidatin in einer gewissen Favoritenrolle ist. Das habe ich mir schon gedacht, deswegen ist jetzt bei uns auch nicht als totale Überraschung aufgekommen, die Personalwahl. Ja, aber ist doch schon mal gut, dass ihr jetzt da Fakten geschaffen habt und ich gehe jetzt nicht davon aus, du wahrscheinlich auch nicht, dass bei eurer Aufstellungskonferenz dann da noch 8 aus der Versenkung auftauchen, sondern ich gehe schon davon aus, dass das dann auch eine OB-Kandidatin nächstes Jahr ist.
Eine gewisse Dynamik kann bei solchen Veranstaltungen immer entstehen, gerade dann, wenn man gar nicht damit rechnet, aber in dem Fall glaube ich schon. Hätte es weitere gegeben, die da sich Gedanken drüber machen, es ist ja jetzt schon so, dass das innerhalb der Parteien, wie du schon andeuten hast lassen, ja schon seit Monaten irgendwie thematisiert wird und natürlich auch die Mitglieder im Vorfeld da schon mal ein bisschen über Zeitpläne informiert werden oder gebeten werden, sie zu melden, wenn sie interessiert sind. Und ja, bei uns ist insofern halt schon ein offener Prozess, weil noch alles passieren kann. Das kann ich mir jetzt bei euch eher nicht vorstellen, wenn der Amtsinhaber sagt, ich mach's nochmal, dass sie dann der jetzige Stellvertreter hinstellt und sagt, ich mag aber auch und kandidiere jetzt gegen. Die haben die zwei ja im Vorfeld schon ausgeschlossen und war da jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, gab es ja vor kurzem in der Lokalzeitung einen Artikel, klar. Auch das, was ich vermutet habe, das machen sie die zwei unter sich aus und ihr werdet dann mit großer Mehrheit denjenigen aufstellen, der in dem Rennen zwischen den beiden als Sieger hervorgeht oder der halt sagt, ich mag es nicht mehr machen, beziehungsweise der Rother wird es ja eher machen, wenn der Dupper sagt, er macht es nicht mehr.
Ja, also da bist mit der Vermutung jetzt insofern nicht falsch gewickelt, dass ich auch glaube, dass da eine einvernehmliche Lösung auf jeden Fall gefunden wird und mir glaube ich als SPD ja da wirklich aus einer Position der Stärke heraus jetzt in den Prozess eingegangen, weil wir mit dem Jürgen Dupper jetzt da einen Oberbürgermeister haben, der jetzt in seiner Amtszeit glaube ich derart viele Krisen hervorragend für unsere Stadt abgewendet hat, da wirklich sehr einen ganz hervorragenden Ruf in der Bevölkerung erarbeitet hat und deswegen da tolle Ausgangsposition hat und gleichzeitig mit dem Andi Roth jetzt wirklich einen dermaßen engagierten zweiten Bürgermeister haben, dass ich mich nicht erinnern kann zu meinen Lebzeiten, dass einer dieses Amt schon mal so ausgefüllt hat, dermaßen präsent bei den Leuten ist und da so eine gute Performance hinlegt und gleichzeitig natürlich mit seinem Background als Geschäftsmann und sehr engagiert um unser Stadt und um City Marketing und um das Antlitz unserer Stadt, wie man es noch attraktiver gestalten kann. Also da ist das schon eine super Ausgangssituation und wie du richtig vermutest, wird es dann nicht in dem großen Clash und einer Kampfkandidatur münden, sondern das wird einvernehmlich laufen. Von mir als SPD haben wir da zwei veritable Optionen und ich bin da auch ganz froh, dass wir uns jetzt nicht von dem öffentlichen Druck und den Debatten, die überall immer her, also die Frage, wer macht es denn jetzt, ist allgegenwärtig, da lassen wir uns nicht hetzen, aber wir halten uns auch genauso an den Zeitplan, den wir von Anfang an kommuniziert haben und es wird vor der Sommerpause diese Entscheidung geben und da wir jetzt halt schon morgen in den Juli hineintreten, ist die Sommerpause gar nicht mehr so weit weg, dann kann man sich ungefähr denken, wann man da mit einer Entscheidung treffen kann. Du hast das richtig gesagt, ich glaube, wir sind ein bisschen später dran, wie es, aber nicht viel.
Und damit ist dann quasi von den, ich sag mal, größeren Parteien, die Chancen haben auf ein zumindest zweistelliges Ergebnis oder Wählerpotenzial da ist, CSU eben schon mit Armin Dickel fix, bei euch noch offen wird es Rother oder macht es Dupper nochmal und bei uns ist eben jetzt als Kandidatin die Steffi auch vorgeschlagen und die Mitglieder entschließen da in Kürze drüber. Von den anderen Parteien wissen wir auch noch nicht wirklich mehr als das, was in der Öffentlichkeit gestanden ist, aber muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, wenn jetzt bei der ÖDP nicht die Riesenüberraschung kommt, können wir auch nur spekulieren, haben wir ein paar Namen schon gehört, aber reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Nur ist wahrscheinlich auch schon klar, die Kandidatinnen und Kandidaten, zwischen denen es wirklich ernster werden kann, werden wahrscheinlich nur vor der Sommerpause feststehen.
Gehe ja davon aus und ich glaube ja sowieso schon nicht, dass es eine Stichwahl gibt. Und wenn es eine Stichwahl gäbe, dann glaube ich, wissen wir jetzt, wer dann da in dem Rennen sie platziert. Also das ist ja oft eine taktische Überlegung, die überhaupt da nicht verwerflich ist von kleineren Parteien, die jetzt nicht davon ausgehen dürfen, stärkste Fraktion oder zweitstärkste Fraktion zu werden und trotzdem einen OB-Kandidaten zu nominieren, weil man dadurch einfach nochmal eine gewisse Öffentlichkeit generiert, bei Podiumsdiskussionen und so teilnimmt. Deswegen werden da nur die ein oder anderen kommen. Aber inwiefern die dann wirklich davon ausgehen, bald den Schlüssel zum Rathaus in Händen zu halten, also zumindest den fürs wichtigste Büro, ist dann, glaube ich, eher überschaubar.
Und wie viele von den kleineren Parteien oder auch bei den Wählergemeinschaften, die es ja auf kommunaler Ebene gibt, noch eigene Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen werden für das Amt des Oberbürgermeisters, das werden wir sehen, wissen wir noch nicht. Viel spannender wird, glaube ich, aber auch noch neben der Frage, wird es denn dann mit mehr Kandidatinnen und Kandidaten wahrscheinlicher, dass es eine Stichwahl gibt, und wird es dann noch irgendeine Überraschung geben, dass ab Herbst vermutlich dann auch losgeht, dass die ersten Listen aufgestellt werden. Beim letzten Mal waren es ja fast 500 Menschen insgesamt auf allen Listen kombiniert, die sich dafür einen dieser 44 Sitze beworben haben. Und das wird, denke ich mal, auch ähnlich spannend wie jetzt die Frage, wer kandidiert für wen, wer macht's, vor allem mit Blick auf den Amtsinhaber. Und wird es da irgendeine personelle Neuausrichtung geben? Die wirst du natürlich jetzt sagen, auf gar keinen Fall, wunderbar gelaufen als die letzten Jahre, aber ich glaube schon, nach einer gewissen Zeit tut so ein Wechsel einer Stadt auch gut. Und dann wird eben auch die Frage sein, wie viele neue Gesichter, mit welchen Anliegen und Motivationen werden denn dann für den neuen Rat kandidieren, und auch, wer wird gewählt? Auch das Thema Frauen, die wahnsinnig unterrepräsentiert sind, momentan 10 von 44 Sitzen haben. Wird sich dadurch was bei der nächsten Wahl ändern? Schaffen wir es, dass mehr junge Leute reinkommen? Das sind dann Fragen, mit denen wir uns dann im Herbst noch mal intensiver beschäftigen können, wenn es dann losgeht und die ersten Listen auch konkreter werden.
Das ist dann auch was, wo wir gerne Feedback aus der Hörerschaft erwarten, weil, sage ich mal, für den Matti und für mich ist so das Prozedere einer Listenaufstellung bei den eigenen Parteien oder den politischen Wettbewerbern hochspannend, und man verfolgt das ganz, ganz akribisch. Könnt ihr aber auch gerne mal Bescheid geben, wie tief wir da einsteigen sollen und ob das dann auch wirklich von Relevanz ist, dass man dann so einzelne Listen einmal ein bisschen aufarbeitet, wer dann sie wo zur Wahl stellt. Aber ich glaube, da ist dann schon ein bisschen eine Schere zwischen, man steckt selber drin im Geschäft oder man ist jetzt eher interessierter Bürger, interessierte Bürgerin, da ist dann vielleicht Platz immer 20 bei Kleinstpartei XY nicht mehr das Allerwichtigste, was ich im Podcast unbedingt hören möchte.
Aber mir war es auch deswegen wichtig, das eben hier im Podcast anzusprechen, weil uns ja vielleicht Leute zuhören, die schon seit längerem mit dem Gedanken spulen, ob sie nicht auch sich kommunalpolitisch engagieren wollen, und sollte das so sein, dann sei euch gesagt, jetzt über die Sommermonate ist auf jeden Fall noch ein gutes Zeitfenster, um Gespräche zu führen, sofern es noch nicht stattgefunden haben bis jetzt, und auf die Parteien oder Wählergruppen, die euch interessieren und nahestehen, zuzugehen und einfach mal ja, anzufragen, sie das anzuschauen und das wirklich ernsthaft in Erwägung zu ziehen, ob man dann kandidiert oder nicht, kann man sich immer noch überlegen. Bloß ab Herbst werden dann, wenn die ersten Listen aufgestellt sind, dann ist der Zug für die nächsten 6 Jahre erstmal abgefahren, und wer sich auf diesen Zug mit draufsetzen möchte, der soll sich jetzt über die Sommermonate in Richtung Bahnhof metaphorisch begeben.
Diese wunderbare Überleitung Richtung ÖPNV nutzen wir nicht, sondern bleiben wir wirklich da bei dem Personalthema. Und das finde ich einen guten Appell, den du da nochmal platzierst, weil so Kommunalpolitik lebt vom Mitmacher. Da muss dann auch gar nicht jetzt im ersten Versuch gleich Stadtratsmandat sein. Wenn man sich jetzt bei einer Partei meldet, kann man vielleicht eine Kandidatur für sich erzielen und kann man da vielleicht mitarbeiten. Aber ich meine, die Fraktionen speisen sich aus Parteien und da läuft die politische Willensbildung. Und das ist total wichtig, weil da hängen wir am Schluss an mir davor. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder bei mir in der Partei meine Stadtteilversammlung quasi abgehalten. Da kriegt man genau die Themen, die man im Stadtrat behandelt, nochmal mit klaren Ansagen, wie man sie da positionieren soll. Und da war bei uns auch wieder der Klassiker mit ÖPNV, mit so grüne Orte in unserem Stadtteil und so weiter. Das war alles extrem wichtig und das betrifft die Bürgerinnen und Bürger, und nirgendwo kommt man näher hin, wie wenn man sie engagiert.
Und was jetzt auch noch ein gutes Zeitfenster ist, weil du eben gerade die Anliegen und die Themen ansprichst, es werden ja nicht nur Köpfe auf Listen aufgestellt, sondern es wird ja auch an Programmen gearbeitet und an Schwerpunktthemen. Womit geht man denn in den Wahlkampf? Das heißt immer, habe ich jetzt auch bei der CSU schon ein paar Mal gelesen und ehrlicherweise drüber schmunzeln müssen, weil ich mir denke, naja, sie haben jetzt doch eine geraume Zeit mitregiert. Dieser Slogan, gestalten statt verwalten. Was bewegt die Leute? Was ist ihnen wichtig? Das ist was, mit dem sich jetzt eben auch die politischen Akteure auseinandersetzen, und deswegen, wenn jemand jetzt selber keine Lust hat oder keine Zeit hat, sich einzubringen und selber für so ein Amt zu kandidieren, ist jetzt auch ein gutes Zeitfenster, um Ideen, Vorschläge, Wünsche, Anregungen an die Leute zu richten, die sich eben auf den Weg machen, da zu kandidieren, und hoffe ich, dass das eine sehr politische Zeit noch wird bis zur Wahl hin, dass sich die Menschen da wirklich gern einbringen, das Gefühl haben, man wird auch ernst genommen, es bringt was, wenn man sich da zu Wort meldet und aktiv wird, und ich denke, wir beide werden auf jeden Fall versuchen, dass wir die Anliegen weiterhin auch mitnehmen in unserer Stadtratsarbeit, aber da hat man schon wünschen, dass das ein bisschen eine Dynamik noch in der Stadtgesellschaft entfacht, die jetzt über diese Frage hinausgeht, wer kandidiert denn jetzt, hin zu der Frage, wo wollen wir denn mit unserer Stadt eigentlich hin in den nächsten Jahrzehnten, und dass das dann am 8. März, am Wahltag, wirklich auch viele Leute motivieren wird, an die Wahlurne zu gehen und eben nicht wie beim letzten Mal mehr als 50% an der Wahl gar nicht erst teilnehmen.
Genau, und bei den Interessen, die man da gegenüber die Stadträte vorbringt, kann ich auch nur nochmal betonen, es gibt ja nicht umsonst 44 von uns, eine relativ große Anzahl, sondern es hat ja genau das Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger wirklich niedrigschwellig schnell einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin finden, die sich für ihre Interessen einsetzt. Und mir geht es jetzt schon ganz oft auch so, und damit finden wir ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema, dass wenn man unterwegs ist jetzt auf die Feste, jetzt war ich am Wochenende beim Sonnenfeier in Grubig, und da wirst du mit allem Möglichen konfrontiert, und dann haben die Leute ab und zu ein schlechtes Gewissen, weil dann geht es halt um sowas, ja, ich wohne da in der 30er-Zone oder da brettern sie mit 60 vorbei oder da die Wohnsituation bei mir ist problematisch, ich brauche halt jetzt da eine neue Wohnung, wo kann ich mich denn hinwenden? Das sind genauso Themen, die man an Stadträte herantragen kann. Es geht nicht immer bloß um Weltrevolution und die größten möglichen Themen, sondern man kann da wirklich ganz niedrigschwellig ran. Aber deswegen haben wir das auch nochmal als Thema, dass man ein bisschen weiß, wo wir unterwegs sind und was sich die nächsten Wochen und Monate noch so rührt, weil jetzt ist schön und warm draußen, das mag im Alltag ein bisschen eine Belastung sein, da sind wir uns auch einig, und wenn ich in unsere schweißverschmierten Gesichter blickt, dann ist das auf alle Fälle der Fall, aber es ist natürlich auch die Gelegenheit, wo man mit viel von uns zusammenkommen kann. Wir haben ja schon berichtet, dass wir aufs Brückenfest gemeinsam gängen und dort die Fußballschuhe schnüren, das ist jetzt mittlerweile geschehen, haben wir wieder ein wackeres Unentschieden erkämpft, würde ich sagen. Hervorragende Leistung, Kollege, haben wir doch gut gemacht.
Beide Tore erzielt, wunderbar.
Ja, genauso wie sie das gehört, haben wir dann noch was zum Anstoßen gefunden hat. Das Wetter hat auch einigermaßen gehalten, am ersten Tag, das zweite war dann nicht mehr so mächtig, am ersten haben wir es noch durchgezogen, einigermaßen unterm Schirm, aber mei, ist er so, und jetzt auch in den nächsten Tagen haben wir noch einiges zu tun, und es gibt wieder einen gemeinsamen Einsatz von uns, weil wir nämlich am Wochenende beim Feuerwehrfest in Grubig zu Gast sind, wo Spiele ohne Grenzen stattfinden und wo wir uns in einige gesellige Spiele da mit den Feuerwehrler und vielleicht auch dem einen oder anderen politischen Wettbewerber messen können.
Ja, ich habe mir beim Brückenfest so ein bisschen eine unangenehme Bekanntschaft mit meinem Rücken und dem Randstein da gemacht. Ich hoffe, dass ich da, nachdem das jetzt natürlich mittlerweile schon wieder verheilt ist, dass ich beim Grubwiger Event verletzungsfrei durchkomme, und du natürlich auch, und dass man da eine gemütliche Zeit haben wird. Aber es ist enorm, wie voll der Veranstaltungskalender ist. Also man muss direkt sich dann überlegen, wie schafft man es quasi an mehrere Orten gleichzeitig zum Sein und das alles unter einen Hut zu bringen. Europäischen Wochen haben jetzt auch angefangen, tolles Eröffnungskonzert gehabt am Freitag, und wir sind permanent unterwegs. Aber genauso wie uns bei dem vorigen Thema das Feedback interessiert, wie engmaschig soll man euch jetzt im Podcast mitnehmen in diese personelle, inhaltliche Vorbereitung, sage ich mal, hin zur Kommunalwahl, war es mir auch wichtig bei dem Veranstaltungsthema, weil die gern unterwegs sind, also gerade Grubwig hat ja wirklich auch massiv beworben, analog mit Anhänger und Plakaten und auf Instagram mit lustigen Reels. Ich denke mal, die Leute in Grubwig, die da zur Zielgruppe kehren für das Fest, haben es schon mitgekriegt mittlerweile. Aber wie stark sollen wir auch von diesem Teil der Stadtratsarbeit, dass man eben unterwegs ist, dass man draußen ist bei verschiedensten Veranstaltungen, hier im Podcast berichten? Wir haben es heute ans Ende der Folge gestellt und freuen uns über Feedback, wie wir damit in Zukunft verfahren sollen.
Ich wollte es trotzdem nochmal herausstellen, dass wir dort sind, vor allen Dingen, weil sich da der Kollege Weigel erbarmt hat, dass er in meinem Team quasi, was eher unter roter Flagge aufläuft, mitmacht, und das ist doch schon mal wieder ein hervorragendes Zeichen der überfraktionellen Zusammenarbeit, dass man da dann bei so einem Gaudi-Game auf alle Fälle mal die eigene Couleur nicht ganz so ernst nimmt und da kollegial zur Seite springt, wenn man da mit ein paar Sozis antreten muss.
Ich habe schon wieder den Namen verdrängt, wie das Team heißt, in dem ich da an den Start gehe.
Das ist natürlich das Team Justel Sozi-Bande, und es werden natürlich da auf Sieg spielen. Und wer danach dann da uns erst einmal zugeschaut hat, wie wir da bei so die klassischen Volksfestsportarten brillieren, kann dann auch entweder den Abend in Grubig ausklingen lassen oder natürlich auch Heusinselfest, ist natürlich auch immer ein Klassiker. Da ist der kleine Pro-Tipp, nehmt ein Autan mit, weil die Mücken ab und zu schon ein bisschen lästig sind, aber ansonsten ist das eine ganz wunderbare Veranstaltung. Gut, Matti, dann schaue ich auf die Uhr, nimm traurig zur Kenntnis, dass es keine 1,5 Stunden sind, sondern dass wir diesmal wirklich ein bisschen schneller waren.
Ich nehme erfreut zur Kenntnis, dass wir nur genug Zeit haben, dass sich vor dem Plenum noch eine kleine Abfrischung in einem unserer drei schönen Flüsse ausgehen wird, bevor wir dann schauen, wie es mit dem ÖPNV weitergeht und nächstes Mal dann darüber berichten können.
Ja, ich bin ja geschimpft worden, dass ich nicht standardmäßig zur Podcast-Aufnahme mehr Badehosen dabei habe, aber das ist ehrlicherweise nicht das Standardrepertoire für Stadtratsplenum, da muss ich noch lernen.
Ja, das gehört zum Hitzeschutzkonzept im Sommer dazu, dass man an Tagen über 30 Grad nie ohne Badehose das Haus verlässt.
Da merkt man einfach dann noch mal Frische im Amt, dass ich da noch nicht so den ganz großen Erfahrungsschatz habe, aber deswegen ist es ja gut, wenn man dienstältere Kolleginnen und Kollegen hat, von denen man weise Tipps annehmen kann. Ansonsten danken wir euch wieder sehr herzlich fürs Zuhören, freuen wir uns wie immer über Nachrichten, über Feedback zu den Folgen, natürlich auch, wenn ihr uns folgt auf den gängigen Social Media Plattformen. Und dann hoffen wir sehr, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Verbleiben wir mit den besten Grüßen und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gute Zeit, macht es gut.